Finde ich sehr schön, dich mal kennenzulernen.
Ja, freut mich auch total.
Ich kenne dich ja auch schon ein Weilchen quasi. Ja. So gefühlt. Ja, ja. Und das ist schon.
Songpoeten, der Podcast.
Maria, are you ready? Du läufst. Okay, dann fange ich einfach erstmal an. Herzlich willkommen zum Songpoeten-Podcast. Schön, dass ihr alle am Start seid. Unser heutiger Gast, über den will ich erstmal ein bisschen was erzählen, das ist Leif Aldin. Spricht man das eigentlich Englisch
aus?
Perfekt, perfekt. Ja, okay. Leif Aldin, 72 geboren in Karlsruhe, ist so seit 17 Jahren als Solosänger, als Solo-Act unterwegs, unter seinem Namen und ist meines Erachtens nach wirklich Deutschlands einziger richtiger Vollblut-Pop-Sänger. Der hat keine, die Songs, die Lays macht, die haben keine falsche Scham vor Gefühlen oder Emotionen zu benennen oder so. Und man merkt wirklich an jedem Song an, dass Lays jemand ist, der für die Musik brennt, der dafür brennt, genau das zu tun, was er jetzt macht, der glücklich ist, da angekommen zu sein, wo er jetzt ist und das leben zu können, was wirklich für viele ja auch ein großer Traum ist. Der Pop, den Lays macht, das ist ein Pop, der nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern der so eine Tiefe auch sucht. Also nicht immer, na klar, es gibt natürlich auch die klassischen Mitstampfnummern, aber es gibt eben auch Songs, die so ein bisschen was aufkratzen wollen und die vielleicht manchmal auch einfach Abgründe aufzeigen wollen. So selten das im Pop auch sein mag, aber so toll funktioniert er auch als Medium, um sowas zu erzählen. Und die Songs eint vor allem, dass sie alle ein Herz haben, dass sie alle von Herzen kommen. Und wenn man dazu Lays Stimme hört, die ist sehr energisch, die ist sehr bestimmt, die hat so eine totale Präsenz, aber die macht auch so Ausflüge mal in die Kopfstimme oder so, weil das so dazugehört, weil man so eine große Range hat, die man irgendwie bespielen kann und die man ausnutzen kann und muss, um irgendwie voll und ganz in so einem Song aufzugehen. Das ist soulig, na klar, total, aber das ist gleichzeitig viel mehr. Das ist eben das große Versprechen, das Pop ist. Und das Schöne ist, dass bei den Songs die Worte, also natürlich geht's um die Texte, natürlich geht's bei den Texten um den Inhalt, aber gleichzeitig ist Lays einer der wenigen deutschsprachigen Künstler, die das schaffen, dass ich zumindest nicht mehr nur auf die Worte höre, dass mir die Worte auch nicht egal sind, aber dass der Inhalt der Worte nicht die große Rolle spielt, sondern dass die Worte selber zum Teil der Musik werden, zum Teil des großen Ganzen und dass man etwas ganz anderes auf einer ganz anderen Ebene schafft, nämlich dass man Gefühle irgendwie artikuliert und erlebbar macht und dass man sie eben nicht erklärt und sagt, ich fühle das, sondern dass man sie zeigt, was viel wichtiger ist in Songs, was viel wichtiger ist, um irgendwo anzukommen mit einem Lied. Und das schafft er wie kein anderer. Mittlerweile 9 Studioalben, ein Live-Album, eine Best-of-Compilation, 25 Singles. Das ist ein Riesenpool an Musik, der da in den letzten 17 Jahren zusammengekommen ist. Viele Gastbeiträge auch. Das ist ein nicht enden wollender Output, der sich einfach durch eine Leidenschaft erklärt, die Lays an den Tag legt und die man irgendwie erlebt, wenn man ihn performen sieht, wenn man seine Songs hört, wenn man ihn in Interviews hört und so weiter. Das ist unfassbar selten und das ist, glaube ich, auch eine der großen Garantien für seinen Erfolg, dass diese Leidenschaft so spürbar ist. Und nicht nur das, also er versucht darüber hinaus, die Dinge zu nutzen, die er erreicht hat, um einfach auch andere Sachen zu machen. Lays ist World Vision Botschafter, er ist Botschafter für Organspende, er supportet große, kleine Charities und vor allem ist er auch ein heavy Facebook-User, wo er immer in Kontakt bleibt irgendwie mit den Fans und da irgendwie sehr erlebbar bleibt. Lays hat, was ich sehr bemerkenswert finde, und was es heutzutage echt nur noch super selten gibt, meines Erachtens nach, einen eigenen Fanclub, der heißt Farbe deiner Stimme. Und das ist so cool, weil das ist so ein cooles Popstar-Reliquie, einen eigenen Fanclub. Die haben, glaube ich, sogar eigene Fanclub-Ausweise oder so. Das finde ich unfassbar toll, weil sowas gibt es überhaupt nicht mehr. Heute so folgen die Leute ihren Stars auf Instagram und so, ja, da brauche ich doch keinen Fanclub für. Aber Lays hat das noch. Und das macht für mich unter anderem auch einen wahren Popstar aus. Das finde ich irrsinnig toll. Und wenn man auch die Fans liest, liest, was die schreiben, wie sie auch auf seiner Facebook-Seite kommentieren. Ist das Besondere, dass Lays so ein Star, das klingt jetzt super abgedroschen, zum Anfassen ist, aber auf so eine sehr spezielle Art, weil er sehr in Kontakt bleibt zu den Leuten, die das mögen, was er mag, und gleichzeitig aber auch immer eine Distanz wahrt und sagt irgendwie, es gibt hier eine Verabredung, es gibt ein Versprechen, ihr mögt, was ich mache, und ich mag es, dass ihr das mögt und bei mir seid, aber ihr müsst nicht bei mir vor der Tür stehen und klingeln und fragen, ob ich irgendwie mit euch ein Bierchen trinken gehe oder so. Es gibt da so eine klare Verabredung, und die ist cool, und die macht auch einen Popstar zum Popstar, indem er irgendwie warm ist und bei den Leuten bleibt und trotzdem gleichzeitig sagt irgendwie, ich mache das hier für euch, die Show, die mache ich hier für euch, damit ihr da euren Spaß haben könnt. Lays ist dieses Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 10 Jahren verheiratet. Das ist ja auch eine Hausnummer, wird dieses Jahr wahrscheinlich große Jubiläum gefeiert, und jetzt freue ich mich, dass ich mich jetzt die ganze Zeit mit ihm unterhalten kann. Liebe Freunde, hier ist Lays Eldin.
Yay! Hooray! So fucking awesome, man!
Wir brauchen eigentlich so ein Publikum. Wir müssen jemanden zum Publikum holen.
Ja, das reicht eigentlich. Ja. Also genau.
So ein Slow Clap.
Yeah! Ganz schön.
Ja, Lays, schön, dass du da bist.
Ja, ist schön, dass ich da sein kann. Ich dachte zwischendurch, als ich dir gerade zuhörte, dachte ich so, von wem spricht der denn eigentlich? Also, ganz, ganz schön. Ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es 25 Singles gibt.
Krass, oder? Ja, ich habe das nochmal nachgezählt.
Das ist immer heftig, wenn es jemand anders erwähnt.
Na.
Und du denkst dann so, echt jetzt? Tatsächlich ist das alles. Und dann denke ich wieder, ja, 17 Jahre. Eine lange Zeit. Aber irgendwie auch sehr schön. Sehr, sehr abgefahren, was du da gerade gesagt hast. Alles vielen, vielen Dank.
Wie ist das, wenn man so eine, ich finde das immer, ist jetzt nicht so, als wenn ich das auch so on a daily base erleben würde. Also natürlich morgens, wenn ich aufwache und meine Freundin Maria anfängt, mir zu sagen, wie großartig ich bin, dann dauert das auch immer ungefähr so lang. Nee, aber im Ernst, ist das, wenn man sowas hört über sich selber, ist das schön? Ist das komisch? Ist das, was ist das? Was macht das mit einem?
Es ist sehr speziell. Es ist immer noch so, dass ich ein Problem damit habe, nicht immer, aber in den meisten Fällen ein Problem damit habe, zum Beispiel neue Musik vorzustellen in einem Raum mit 5, 6, 7 Personen,
ja,
und dann selber anwesend zu sein, so zu tun, als wäre ich total easy. Das ist nach wie vor was nicht geht. Von daher ist so eine gewisse Form von Lobhudelei ist speziell. Klar, manchmal ist es, irgendwie ist es schön, natürlich, weil man, oder weil ich jemand bin, der ich bin stolz auf das, was ich tue, mache das wahnsinnig gern. Es gibt auch eine klare Form von Demut, die mich schon von Anfang an begleitet. Gott sei Dank wahrscheinlich mal, die mein Freundeskreis auch immer wieder, wenn ich sie verlieren sollte, in mich rein prügelt. Gut so. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem, es ist sehr, sehr spannend, immer wieder mal so einen Abriss von sich selbst zu bekommen zwischendurch, damit du immer wieder weißt, was in den Jahren alles so passiert ist und es nicht komplett aus den Augen verlierst. Also von daher ein bisschen beschämt, aber auch sehr geil.
Das freut mich sehr. Also das ist ja auch wirklich, du hast ja eine Karriere hinter dir, das klingt immer so, das soll nicht abschließend klingen oder so.
Ja, aber dann tschüss. Ne?
Genau, das war's jetzt, sorry. Ich bin leider von der Plattenfirma, ich soll dir sagen. Nee, du hast ja wirklich schon eine irrsinnig vielfältige und lange und große und sehr stete Karriere auch hinter dir.
Ja.
Was ich tierisch beeindruckend finde, lass mal so ein bisschen von Anfang an da so durchspazieren. Das fände ich irgendwie ganz schön. Du hast angefangen als Sänger in Coverbands.
Genau. Ja. Also im Prinzip gab es eine klassische Schulband und wir haben wir waren schwer mit der Frage beschäftigt, deutsch- oder englischsprachige Musik. Zu der Zeit war ich irgendwie, ja, so 17 in dem Dreh, 16, 17. Und haben eigentlich, weil ich zu der Zeit noch fast ausschließlich Rock und Metal gehört habe, haben irgendwas gemacht zwischen Rock und man weiß es nicht, weil ein großer Teil der Band einfach nicht fähig war, Rock zu machen.
Ja.
Einfach aufgrund fehlender musikalischen Finesse.
Ist auch nicht ganz so einfach.
Genau, ja, das ging nicht. Wir wollten Metal, konnten aber nur so ähnlich. Und das war ganz schön. Und letzten Endes kam natürlich über die Beschäftigung mit der Musik, hat sich das alles ein bisschen verändert. Und dann kam natürlich auch mal irgendwann die Frage, kann man da mehr draus machen als jetzt nur reines Hobby? Und ich habe dann irgendwann Gesangsunterricht genommen. Weil ich mir dachte, komm jetzt, mach mal irgendwas, dass das irgendwie besser klingt. Weil ich klang eigentlich ganz am Anfang wie eine ganz schlechte Version von Kevin von den Bösen Onkels. Okay. Also so rein soundlich. Ja. Und das soll jetzt, wenn das jetzt ein Affront ist, dann ist es halt so, ich musste mit Leben, Schatz, das wirst du schaffen. Und das hat sich dann schlagartig verändert, als ich anfing, Englisch zu singen. Klang es plötzlich nach Gesang und nicht mehr so nach Höhlemensch, der versucht, viel zu vertreiben. Und letzten Endes hat sich das entwickelt. Ich habe dann knappe 2 Jahre klassischen Gesangsunterricht gehabt und wollte im Gegensatz zu meinem Gesangslehrer nie wirklich Klassik studieren. Also da war wohl dann irgendwie Talent da und er hat das alles versucht zu featuren. Ich hatte zu der Zeit eine Band und Bandwettbewerbe und das war so ein ganz klarer Scheideweg in meinem Leben, Bandwettbewerb gegen Aufnahmeprüfung auf der klassischen Gesangshochschule. Mhm. Und da kam eine große Krankheit dazu, ziemlich viel Stress und dann schickte mich mein Gesangslehrer zu einer Ärztin und Spritzen und Zeug. Und dann dachte ich, weißt du was? Du wirst nie als jemand enden, der mit einem Schälchen auf einer Party steht und hohohoho macht. Solche Menschen habe ich getroffen, es gibt sie. Du denkst dir, na, geh weg. Und letzten Endes, genau daraus entwickelte sich diese Coverband-Geschichte, weil Geld verdienen muss ja dann auch mal. Ja. Und dann gehst du durch diese klassische musikalische Ausbildungsmühle mit Hochzeiten, Straßenfesten und dem ganzen Quatsch. Ja. Aber es ist eine gute Schule. Du lernst dich kennen, du lernst den Umgang mit dem Publikum kennen, du lernst den Alltag, die Alltagsseite des Musikmachens kennen, nämlich dass es auch einfach sehr schnöde sein kann und gar keinen Spaß macht und dass viel Disziplin dazu gehört und auch einfach Arbeit. Und das war gut.
Zu der Zeit hast du, glaube ich, auch, habe ich gelesen, weil das fand ich so einen lustigen Fun-Fact, hast eine Ausbildung angefangen zum Röntgenassistenten.
Ja. Was sonst?
Leuchtest du noch nachts, oder?
Ich bin immer schon ein Fan von Radiologie gewesen. Ich habe tatsächlich nach dem Zivildienst habe ich ein Soziologiestudium begonnen, um irgendwie meinen Eltern
ja, genau, das ist so was, der Junge lernt was.
So ist es. Ja. Der Junge macht doch was Ordentliches. Genau. Und nachdem es da so einen kleinen Fail gab in der Beziehung, hat mein Vater nochmal wirklich sich komplett ins Zeug gelegt und hat alles versucht. Und ich bin dann 8 Monate ins Mannheimer Klinikum gelaufen. Ein cooler Laden eigentlich. Und was schade ist, dass du bei dieser Ausbildung das Praktikum erst während der Ausbildung machst, also nicht davor, was total sinnvoll wäre. Und habe mich morgens bei einem Moment erwischt mit einem Kittel, morgens um 7. Quasi musste ich einen Mann röntgen, eine Lunge. Vollkommen Fun Fact. Und ich sagte tatsächlich zu ihm so hier, einatmen, nicht mehr atmen. Und dann habe ich ihm so zugeschaut, wie er da steht und nicht mehr atmet. Und er hat einfach nicht mehr angefangen weiter zu atmen, weil ich nichts gesagt habe. Und er wurde dann so leicht bläulich. Und dann sagt meine Ausbildung und sagt dann so, sie sollten ihm schon mal sagen, dass er wieder atmen soll. Und dann dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und in dem Moment habe ich gesagt, so Leute, wisst ihr was, das ist alles schön hier, ich werde jetzt gehen. Bin dann zur Leitung der Schule und habe gesagt, das ist alles nicht so ganz das Richtige.
Aber das ist ja, wenn du in der Radiologie warst und jetzt heute ganz viel im Radio gespielt wirst, dann ist das ja, bist ja noch so ein bisschen in der Ecke, wenn
ich
es geblieben
bin. Ich bin ja dran geblieben. Ne? Ja. Also ich hatte ja auch mal Physik-Leistungskurs. Man fragt sich auch, wieso. Und deswegen ist das einfach Radio und war schon immer meins.
Ja, schon immer. Das mit der Coverband habt ihr dann wirklich so richtig klassisch irgendwie...
Top 40. Ja, was war halt so mit Top 40 plus 30 Minuten Schlagerset für diverse Hochzeiten. Ja. Eine neue Liebe ist ein neues Leben. auch das ist schon, also erstens sind da schon abgefahren gute Songs dabei bei diesen Schlagern, das muss man ihnen immer wieder mal lassen.
Das stimmt. Und, ich bin ein großer Michael Holm-Fan, der hat wahnsinnig gute Songs gemacht.
Ich glaube, also man findet sowieso. Ich habe gerade gesehen, dass mein Taxi ist vorgefahren.
Okay. Ich hätte es doch nicht zugeben sollen.
Das ist schon spannend, während du dich mit der Materie, also es ist schon spannend, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, über die man sich, während man das tut, sich unter Umständen die ganze Zeit lustig macht. Ja. Und dann spielst du es ein paar Mal und stellst fest, meine Güte, ist das auf dem Punkt. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Ist aber, sagen wir mal, fürs Covern ist das sehr, sehr praktisch und für mich war das auf jeden Fall die Zeit, in der klar war, okay, man kann damit irgendwie Geld verdienen. Ich krieg's hin, meinen Lebensunterhalt zu stemmen und ich krieg's hin, irgendwie von meinen Schulden, die ich damals hatte, irgendwie runterzukommen und die Zeit hat's auch gebraucht.
Und dann kam deine erste Single, dann kam Bilder von dir, was ja auch ein Cover, also quasi genau, war, ne?
Richtig, ein Cover. Ich war Background-Sänger in einem Hip-Hop-Trio namens Vega. Ja. Und wir sind mit Xavier Naidoo 1998 auf Tour gegangen als Support. Und mein Gott, ein bekiffter Haufen. Unfassbar. Also ich werde nie vergessen, wir haben in Bremen gespielt, in einem Club und im Modernes. Und da gibt es eine große Galerie, da stand ein Riesentransparent. Bremen grüßt Xavier Naidoo. Und Tim, der Sänger von Vega, geht auf die Bühne, vollkommen breit und sagt, Hallo Kiel. Das gab großes Buhen in Bremen. Es flogen sogar Gegenstände auf die Bühne. Und irgendwie so kam so ein bisschen eins zum anderen. Und ich wurde dann tatsächlich aufgrund eines einzigen solo-langen Tons entdeckt, in Anführungsstrichen, was ich total lächerlich fand zu der Zeit. Ja. Weil ich dachte, jetzt hast du so viel gelernt und geübt und kannst eigentlich was in das Skills. Und dann machst du einmal und dann kriegst du einen Plattenvertrag. Wie dem auch sei, habe ich mit dem Produzenten von Vega, Bilder von dir als Cover aufgenommen, weil die das 1994 das Original auch produziert haben mit einer amerikanischen Sängerin. Und das war damals sozusagen der größte Hit von Schallbau, so hießen die drei. Mhm. Und daraufhin gab es von der Sony damals direkt grünes Licht für eine Single eigentlich. Ja. Dann haben wir noch ein paar Demos gebaut. Daraufhin ging es direkt um ein ganzes Album. Und nochmal 2 Monate später hatte ich quasi einen 5-Alben-Deal über 10 Jahre in der Tasche. Wow. Was ich damals natürlich unfassbar großartig finde. Heute würde ich es nicht nochmal so machen.
Ja. Wie ist das, wenn dann die erste Single rauskommt und Bilder von dir war ja ein Hit? Also das war ja auch, das lief ja im Radio rauf und runter, das wurde irgendwie viel gespielt und dann ist ja sicherlich auch sofort der Moment gekommen, wo du auch erkannt wurdest. Das war ja sehr unmittelbar irgendwie. Also klar, du hast schon sehr lange Musik gemacht, aber plötzlich kommt so ein Erfolg dazu. Was war das, wie hat sich das angefühlt? Wie war das für dich?
Sehr speziell. Es ist ja dann so ein Eilesbeschleuniger-Apparat, der sich dann da auftut an der Stelle. Ich erinnere mich noch dran, dass ich mir meine erste Single mit dem selbst gekauft habe.
Aber hoffentlich in so einem Plattenladen, der nicht zu einer Kette gehört. Es gibt doch immer, ich höre das immer wieder von Musikern, wenn die Platte rauskommt, dass man die Platten besser bei unabhängigen Plattenläden kauft, weil das mehr Punkte in der Chartrechnung gibt, als wenn man sie in einer großen Kette kauft.
Das war mir sowas von egal. Ich bin in den Vorvorgänger von Mediamarkt. Das gibt's halt alles gar nicht mehr. Das war tatsächlich eigentlich ein Laden, den gab's nur in Mannheim. Ja. Bei dem ich habe da auch mal während der Schulzeit im Lager gearbeitet. Ja. Also da ging man einfach hin zum Musik kaufen und hab mir original das gleiche angezogen, wie ich auf dem Plattencover trug und wurde an der Kasse einfach nicht erkannt. Ich habe dann auch gedacht, das ist scheiße. Schau mich an! Und sag wenigstens sowas wie, bist du nicht... Und es war natürlich nicht so. Und ja. das war ein komisches Erlebnis. Als ich mich das erste Mal im Radio gehört habe, im Auto, das war seltsam. Ich musste direkt wegschalten. Ja. Weiß gar nicht, wieso. Das war wirklich so, wieso das denn jetzt? Und auf der anderen Seite... habe ich dann eigentlich auch über das Feedback aus Freundeskreis und tatsächlich auch aus der Familie und ganz schnell von Leuten, die ich ewig nicht gehört hatte, festgestellt, irgendwas passiert gerade. Ja. Also gerade wenn dich Leute kontaktieren, die du lange nicht gesprochen hast, das ist schon ein komisches Gefühl, weil du denkst, was ist denn mit dir los jetzt? Ja. Wieso du denn jetzt schon wieder? Ja. War auf der anderen Seite war es natürlich ein schöner Lohn, weil auch so ein bisschen als schwarzes Schaf der Familie mal endlich mal aus dem dunklen Fahrwasser ein bisschen rausschwimmen, war schon gut.
Also jetzt waren sozusagen auch die Eltern besänftigt und haben gesehen, aha, da scheint doch irgendwie was zu funktionieren.
Ja, also mit so ganz Musik. Überzeugt war mein Vater natürlich noch nicht. Maschinenbauingenieur. Also, ach, der Junge singt. Und meine Mutter hat es schwer abgefeiert schon zu der Zeit. Und natürlich, irgendwie braucht sowas, dass deine Eltern, glaube ich, das Gefühl bekommen können oder das Gefühl kriegen, das wird schon irgendwie gehen.
Ja. Dann kurze Zeit später ging es auf Tournee im Vorprogramm von Pur.
Ja. Umstritten.
Ja, war das nicht auch komisch? Also ich meine, einerseits denkt man so, geil, wenn ich bei Pur im Vorprogramm spiele, da kann ich echt super viele Leute erreichen, weil das ausverkaufte Hallen sind, ausverkaufte Plätze, Riesenfanschar, Leute, die irgendwie Bock haben, auch auf so einen Konzertabend, die dann natürlich auch für eine Vorband vielleicht einfach empfänglicher sind als woanders, wo die Leute denken, wann ist die Vorband endlich fertig oder so. Also das ist sicherlich so, das sind so die positiven Seiten, die man sich da vorstellt. Andererseits Pur.
Ja.
Da ist man natürlich Abenteuerland und so und denkt so, halte ich das eine ganze Tour lang aus? Wie war das für dich? Also hat er einfach echt so einen Pragmatismus überwogen und womöglich bist du dann sogar auf Tour überrascht worden, dass es irgendwie viel cooler war, als du es dir gedacht hättest oder warst du vielleicht Pur-Fan zu der Zeit?
Nein. Pragmatismus ist das gute Stichwort. Wir saßen eine ganze Weile zusammen, weil eigentlich auch meine Produzenten immer Leute waren, die kamen aus dem Techno. Mhm. Die wollten eigentlich immer eher cool sein, haben immer cooles Image versucht, haben Hip-Hop-Geschichten versucht, Rock-Geschichten auch mal versucht. Deswegen gab es diese Anlehne eigentlich nie. Ja. Und es war klar, es gibt eine Sommertour, da werden zwischen 350 und 400.000 Leute kommen. Was machen wir jetzt? Dann haben wir überlegt, Creme 21 damals, eine Band.
Na, kenne ich noch.
War, genau, Creme 21 war ein Support. Oh, müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Es waren quasi die zwei, drei Jahre davor waren ein paar Bands mit dabei, die es geschafft haben, sozusagen sich zu präsentieren, ohne jetzt ganz klassisch ins pure Fahrwasser fahren zu müssen. Und das sahen wir eigentlich auch als eine Chance, gerade mit deutschsprachiger Musik, die sich zu der Zeit, wir reden von den frühen 2000ern, immer irgendwie, wenn es mainstreamig war, immer zwischen Schlager und was anderem bewegt hat. Da konntest du überhaupt nichts machen. Und hab dann gesagt, okay, lass das ausprobieren. Warum nicht? Weil live ist eh was mir liegt. Ich komme von der Bühne und möchte das auch da präsentieren. Und das pure Publikum, muss man sagen, ist ein sehr tolerantes, musikalisch aufmerksames Publikum, was ganz schön ist. Geschmacklich, über Geschmack lässt sich sowieso immer streiten. Ich bin trotzdem auch kein pur Fan geworden. Ich habe danach trotzdem 3 oder 4 Jahre mit ihrem Management gearbeitet. Das war ein entscheidender Punkt und ich habe schöne Dinge gelernt über das Verhältnis zwischen einer wirklich professionellen Band und der Crew. Also das war echt eine ganz schöne Phase, um in das Business einzusteigen. Ja. Dass mich das so lange verfolgt natürlich auch, war mir nicht klar zu der Zeit. Ist klar. Auf der anderen Seite finde ich tatsächlich, es gibt Schlimmeres. Also ich meine, du präsentierst dich ja dann selbst und wenn du das irgendwie verhackst, dann verhackst du es. Wenn du das gut machst, dann nimmst du ein paar Leute mit von anderen. Ist doch schön.
Ja. Frisurenmäßig war das, aber musst du dich da nicht anpassen.
Doch, ich habe mir auf der Brust so ein goldenes Zöpfchen wachsen lassen. Ich hab Hartmut nie erzählt.
Was ich ganz spannend finde, nach der Tour und vor allem wenn man es im Spiegel der heutigen Zeit betrachtet und wie deutschsprachige Musik heute ja überall allgegenwärtig ist und etwas völlig Normales ist, das muss ungefähr so um die Zeit der Pur-Tour rum gewesen sein oder kurz danach, hast du einen Komet abgelehnt.
Ja.
du sollst einen Komet kriegen für R&B-Hip-Hop, glaube ich.
Ja,
und genau. Dann hast du gesagt, ne, will ich nicht, weil ich, wenn, dann will ich einen für deutschsprachige Musik oder wie genau war das?
Genau. Es gab die Einladung tatsächlich zu dieser Nominierung mit Fettes Brot und Joy Delalani zu der Zeit für den R&B Hip-Hop-Kometen. Und ich war gerade so ein bisschen ich stand kurz auch vor einer Plattenveröffentlichung und habe überlegt, wie das alles werden soll und wo die Platte so hingeht und wo ich so hin möchte. Und dachte dann, und war eh am Pfennigfuchsen. Da gab's zu der Zeit, haben wir noch so ein Konzept gebaut, von wegen, ich wäre also sozusagen Volksmusiker im Sinne des Popmusikers, also mit einer reinen Übersetzung. Da gab es eine ganze Kampagne dazu, die sich auch jemand ausgedacht hat tatsächlich. Und ich war gerade dabei, dieses Konzept zu zerpflücken und mir zu überlegen, wie viel ich davon ich selber tragen kann und in die Öffentlichkeit tragen.
Ja.
So, und dann kam diese Einladung und ich dachte als erstes, aber wieso? Wieso denn jetzt nicht deutschen Pop, bla, warum gibt's es nicht? Und Dings hat einfach gesagt, nö, mach ich nicht. Und zufälligerweise saß ich an diesem Tag bei der Sony in Berlin.
Ja.
Und plötzlich hatte ich ein Gespräch mit der halben Chefetage an der Backe, im Sinne von, Leif, überleg doch mal, du bist doch bescheuert.
Geile Aftershow.
Genau, hier, guck mal, da ist Alkohol für Ume und vielleicht Drogen. Ey, das wird geil. Und ich dachte, und das hat mich wirklich bestärkt. Also als plötzlich irgendwie 4 Leute vor mir saßen und ich so dachte, was ist denn los mit denen? Das hat dann doch irgendwie, hat was richtig gemacht. Ich sage jetzt einfach mal nein. Dann waren die mal alle ein paar Wochen sauer auf mich und das Schöne war, ich habe dann 3 Wochen oder sowas oder 2 Wochen nach dem Kometen auf dem Ringfest in Köln gespielt, auf der Viva-Bühne. Auf der Viva-Bühne, die ja betreut wurde durch die Off-Air-Redaktion von Viva, die ja mit der, wie ich das mitgekriegt habe, On-Air, also TV-Redaktion von Viva, gar nicht so verbandelt war.
Ja.
Dann kam ich dahin, dann gab es Applaus. Und dann dachte ich auch so, was denn jetzt hier passiert? Was denn los mit euch? Ihr seid doch ein Laden. Wieso seid ihr denn so illoyal? Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dieser Fakt an sich verfolgt mich bis heute. Das ist eigentlich auch ganz lustig, obwohl ich nur einmal Nein sagte.
Weil es auch in deinem Wikipedia-Eintrag steht.
Da ist was dabei. Und natürlich nur deswegen gibt es die Kategorie deutscher Nein, Quatsch.
Nee, aber das ist ja schon ein cooler Move. Also ich meine, gab es eigentlich zu der Zeit Leute, die dir vorgeworfen haben, das sei ein Promo-Move?
Natürlich, selbstverständlich. Also das wurde hinterfragt und zerpflückt. Und
Horror, immer, ne?
Ich habe am Anfang wirklich auch versucht, es zu erklären, bis klar geworden ist, es macht keinen Sinn.
Ja.
Weil jeder nimmt die Antwort, die ich ihm gebe und legt sie so aus, wie er will.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wisst ihr was, Leute, war ja nicht eure Nominierung, war ja meine.
Ja.
Und ich habe es nicht gesehen, aus den Gründen gut ist. Aber letzten Endes hat es funktioniert. Und ich finde es Schöne, dass es, wie du es auch vorhin gesagt hast, heutzutage ist es ein Selbstverständnis, dass es solche Kategorien gibt mit deutschsprachiger Musik. Es wird gar nicht mehr hinterfragt. Und das ist doch irgendwie schön.
Na, finde ja. Haltung, sehr selten im Pop. Das irritiert die Leute.
Ja, das stimmt. Was? Hat Nein gesagt? Hat er Nein?
Aber ist doch ein Preis.
Genau. Aber Alkohol. Firme.
Es gibt ja auch immer, ich finde es auch, es gibt doch auch den Preis, der deutsche Brillenträger des Jahres. Wird ja auch immer verliehen. Oder der deutsche Krawattenträger gibt es auch. Und so. Take the money and
ja,
run.
Genau.
So, dann nach dem Komet kam dein Album Für Alle und das war, glaube ich, das erste Album, das auf 1 gechartet ist.
Ja.
Auch ein krasses Erlebnis, oder?
Ein krasses Erlebnis. Man muss dazu sagen, wir hatten die Luxusversion. Wir waren auf Promotion-Tour mit der ganzen Band, waren an einem, hatten wir es gerade gestern von meiner Managerin und ich, weil wir gestern in Berlin waren und mal wieder im Winter. Und auch zu dem Album waren wir auf Promotour mit einem Nightliner, ganz klassisch, mussten quasi morgens in Hausschuhen noch aus dem Bus in den Schnee gestiefelt und haben dann hier einen Promotion-Tag gemacht, um abends dann nach Jamaika zu fliegen und eine Woche auf die AIDA zu gehen, um da einmal zu spielen, um wieder zurückzukommen und hier die Promotour zu beenden. Und es war damals schon so, oh ja, yeah, das ist Highlife, Konfetti. Und es war auch irgendwie cool, auch wenn, ja, AIDA ist schon speziell, aber ist egal. Und es war ein wirklich spezielles Erlebnis. Was hast du mich gefragt?
Wie das war, dass das erste Album auf 1 gechartet
ist. Ja, genau. Jetzt AIDA. Genau. Und dann haben wir tatsächlich ein Foto gemacht auf Jamaika mit einer in den Sand gekratzte 1 und haben uns da alle gemeinsam reingesetzt und waren, also meine ganze Band, meine Managerin und ich, einfach wahnsinnig stolz, weil es war eine ganze Weile gedauert, es war viel Arbeit drin und wir hatten mit diesem ganzen Drumherum, was dann bist du da auf Jamaika und kommst dir so ein bisschen besser vor, als du bist vielleicht und genießt es einfach mal und ich glaube auch zurecht. Ja. Und das war schon geil, das wirklich sehr aufzufeiern.
Mal ein bisschen auf die Kacke hauen.
Ja, voll. Musste dann auch so wirklich mit schlapper Champagnerparty auf dem Schiff und vielen Leuten, die sich auf dem Schiff, Champagnerparty ist eine Sache, weil dann doch viele Leute sich erbrechen. Aber das macht ja nichts. Das war schon, das hatte so ein bisschen was von diesem Popstar-Klischee, was ich tatsächlich nie gebraucht habe. Das war ganz schön. Aber es dann mal so mitzunehmen, hatte was für sich, gar keine Frage.
Gönnt man sich mal.
Ja.
Sehr gut. 2007. Die Liebe zum Detail, hieß das Album, das damals rauskam. Und das war auch das Jahr, an dem du geheiratet hast.
Das war das Jahr der krassen Promotion vor allen Dingen, weil ich habe in dem Jahr geheiratet und ich hatte überhaupt gar nicht vor, meine Hochzeit in irgendeiner Form als Promotion zu benutzen. Ja. Gar nicht. Das war auch will so abgesprochen. Ja auch mit der will man überhaupt nicht. Ja. Und es war dann so, dass ich bei 3 nach 9 einer Talkshow saß und mich die Moderatorin fragte, sag mal, du heiratest doch am 7.7. 2007, da dachte ich so, ich habe gesagt, nee, das war alles, was ich dazu gesagt habe. Ja. Ich habe das dann 3 Tage später bei uns in der Bild Rhein-Neckar stand das dann auch drin, dass ich am 7.7. heirate, obwohl ich Nein gesagt hatte. Und die Bild-Zeitung tauchte dann auch am 7.7.2007 in Mannheim vor dem Standesamt auf. Danach bekam ich einen bitterbösen Brief von der Bild Rhein-Neckar, wieso ich Arsch, denn nicht verflucht nochmal geheiratet habe.
Da sind sie speziell.
Da sind sie echt, weil sie so schön beleidigt und ich habe mich irgendwie sehr gefreut. Und natürlich im Zuge dessen gab's ein kleines bisschen Geschichte zumindest mal zu meiner Frau und mir. Das war eigentlich immer die gleiche Geschichte, die sich dann aber so ein bisschen von selbst aufbauschte, ohne dass ich mehr erzählt habe. Ja. Das war auch eine schöne Lehre fürs Leben tatsächlich. Ja. Zu überlegen, okay, an manchen Stellen sollte man vielleicht gar nichts sagen.
Ja. Das kenne ich auch. Gibt's auch ein paar Sachen, die einmal in der Welt sind, die sich dann so total verselbstständigen.
Ja, so ist es. Aber ich meine, letzten Endes in meinem Leben gab es, bis auf die Tatsache einer Hochzeit und eines Drogenkonsums, der Jahre zurücklag, nie so gute Presse. So geht's.
Dann, was ich interessant finde, ein paar Jahre später kam dann Session. 2009 kam dein Album Session. Und das ist ein Coveralbum.
Ja.
Warum macht man ein Coveralbum, wenn man so viele Jahre irgendwie gut dabei ist, so wie du, und irgendwie auch einen Output hat? Ich nehme jetzt nicht an, dass du ein Coveralbum gemacht hast, weil dir keine Songs mehr eingefallen sind, sondern einfach, weil du diese Songs mal cover. Also ich kenne auch das Bedürfnis, Songs covern zu wollen. Ich habe das auch auf dem letzten Fritten und Bier-Konzert haben wir das gemacht. Da haben wir Spanien gespielt und dann im Ausklang Zu spät von den Ärzten und sind dann übergegangen in If You Leave Me Now von Chicago, was meines Erachtens noch die beste Ballade aller Zeiten ist.
Ist eine großartige Ballade in einem Medley.
Es war aber 1A, kann man auf YouTube sehen.
Oh, wie schön 4er-Fußbeat runtergelegt. Das hat keine Sau gemerkt.
Warum hast du das Coveralbum gemacht?
Warum das Coveralbum? Ich habe zu der Zeit, war ich mit meiner Plattenfirma ein bisschen am Beraten, wie es weitergehen kann, wie ich weitergehen möchte, und ich habe auf Veranstaltungen, weil ich war eigentlich am Ende eines Albums angelangt, also nach Tour, nach einem ganzen Sommer bespielen, ja, ungefähr eine Phase von 1,5 Jahren, war ich gerade in der Orientierung für ein neues Album, und wir haben dann auf diversen Veranstaltungen, auch auf Sony-Veranstaltungen, Covers gespielt, einfach so zum Spaß, und dann kamen Leute auf mich zu und sagten, hey, das war aber mal eine schöne Version, mach doch sowas mal. Und wie das immer gerne mal so ist, da kommen 2, 3 Leute intern auf dich zu und sagen, das ist eine schöne Idee. Dann sagst du, hey, ich mache ein Coveralbum. Plötzlich reißen alle die Arme hoch und sagen, nein! daraus hat sich so eine kleine Diskussion entwickelt mit der Plattenfirma tatsächlich. Und ich hatte das Gefühl, ich würde gerne mal Leuten huldigen, die mir musikalisch sehr, sehr viel bedeuten, mir was zurückgegeben haben. Und die Band, mit der ich in den Plattenvertrag reingerauscht bin, war eine sehr, sehr spezielle Coverband, die in meiner Region ziemlich schnell ziemlich bekannt geworden ist. Das war aber auch schon Vorbilder von dir. Also von daher schloss sich so ein bisschen der Kreis. Und ich hatte tatsächlich auch mal Lust, Musik zu machen, ohne drüber nachdenken zu müssen, ohne mich inhaltlich verantworten zu müssen, ohne mich harmonisch irgendwie in Anführungsstrichen in die Nesseln setzen zu können, einfach mal ganz entspannt. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das war ausschlaggebend.
Das finde ich, den zweiten Punkt finde ich vor allem super interessant. Das ist, glaube ich, auch so eine Motivation, die man gar nicht so bedenkt, dass das super entspannend ist, ein Coveralbum zu machen.
Ja.
Dass man da nicht irgendwie sich jeden Tag irgendwie denkt, so, ah, soll ich nicht hier vielleicht lieber das singen oder da das oder so, sondern
total,
einfach so, ich habe hier eine Vorlage und go for it.
Ganz genau. Wir haben dann leider festgestellt, während der Arbeit, wir haben ungefähr 25 Demos aufgenommen, gar nicht mal so viel. Und nachdem wir die ersten 10 eingereicht hatten, war klar, dass wir mit Versionen, die wir gebastelt hatten, weil wir haben schon ordentlich gebastelt, das war auch noch alles angelegt als Live-Session mit Bandmaschine. Es wird nichts geschnitten, wir nehmen alles live auf, okay, und ich singe live und wir machen alles möglichst authentisch und möglichst vintage und 70s-mäßig, bla bla bla, was wir auch getan haben. Es hat auch tierisch Spaß gemacht, ich finde, das Album klingt auch großartig. Wir haben festgestellt, dass wir mit bestimmten Versionen große Probleme bekommen, überhaupt Richtung, ein positives Zeichen Richtung Freigabe zu bekommen. Und haben dann angefangen, die Version ein bisschen mehr ans Original anzulehnen, was ein bisschen schade ist tatsächlich, weil es gibt Songs, die muss man wirklich nicht verändern. Alle Songs jetzt einfach in der Akustikversion zu spielen, finde ich auch ein bisschen langweilig. Absolut, ja. Aber es sind viele der Songs, die ich wirklich gut und wirklich sehr gelungen fand, haben es nicht auf das Album geschafft. Das ist was ich ein bisschen schade finde. Und trotzdem gucke ich drauf und mag es sehr, sehr gerne, auch wenn mich mein eigenes Fanumfeld wirklich zerrissen hat für dieses Album.
Wirklich?
Ja, voll. Schlecht verkaufteste Album aus meiner Historie aller Zeiten. Die erste Statement, ich habe auf dem Album, ich habe alles handschriftlich, quasi alle Danksagen, alle Credits, habe das da reingeschrieben, habe so eine kleine Erklärung, warum ich das mache. Ja. Und habe mir fest vorgenommen, ich werde mich auch nicht dafür rechtfertigen, weil ich mache das einfach gerne. Es ist ja Musik. Und dann kam genau dieses Feedback, fällt ihm nichts mehr ein. Ach, wieso das denn jetzt? Also
von den Fans vor allem.
Von den Fans. So jetzt, wieso denn Englisch? Wieso muss der denn Englisch singen? Mann, okay. Stand im Gästebuch und das hat mich ziemlich zersemmelt, muss ich gestehen, zu der Zeit.
Dann kurze Zeit später wurde es dann auch ein bisschen kritischer, hast das in mehreren Interviews angesprochen, deswegen spreche ich das einfach auch nochmal an, weil es dann zu so einer Art Burnout kam bei dir.
Ja.
Weil du dann einfach irgendwie, da war dann einfach, ging nicht mehr weiter.
Oder? Luft raus, ja, definitiv. Also ich sehe immer noch Session so ein bisschen als Startpunkt davon, sagen wir mal, in der zeitlichen Orientierung, weil ich auch da saß und dachte, wie kann denn ein Umfeld, was dich teilweise auch schon seit 10 Jahren begleitet oder seit 9 Jahren begleitet, musikalisch, wie können die auf was draufschauen, was du machst und so kritisch sein plötzlich, nur weil du Songs von anderen Leuten spielst, die dir auch wirklich was bedeuten und die dir wichtig sind und es nicht verstehen. Ja. Mir ist das dann irgendwann schon klar geworden, dass man das mal so machen kann und wie man, sagen wir mal, so eine spezielle Form von Intoleranz an den Tag legen kann. Das ist mir inzwischen alles klar. Ich find's immer noch scheiße, keine Frage, weil es wirklich nichts mit Musik und der Herangehensweise an Musik zu tun hat. Aber letzten Endes hat mich das ein Stück weit in die richtige Richtung gesteckt. Es hat mich aber auch eine ganze Weile lang gebeutelt und es hat wirklich diese Aussicht auf oder das Gefühl von, ach, ich mache wahnsinnig gerne Musik für Leute, die es in irgendeiner Form bereichert, hat es mir eine ganze Weile genommen. Und das mit anderen Sachen zusammen führte so in die Verwirrung rein und das hat eine ganze Weile gedauert, irgendwie so gute 2, 3 Jahre mit so einer Phase von einem Jahr als hartem Kern mit großer Verwirrung die es vielleicht einfach mal gebraucht hat, irgendwie auch an Ruhe und Zeit. Mhm. Ich habe trotzdem in der Zeit ein Album gemacht. Also so ist es ja gar nicht, weil ich selbst immer gelesen habe, ich hätte eine Pause gemacht. Die gab es nur nie. Die Pause. Und letzten Endes war es ja dann auch wieder die Musik, die es tatsächlich zurückgeführt hat.
Aber war das auch der Prozess an dem neuen Album, das du in dieser Zeit geschrieben hast, der dir da so rausgeholfen hat? Oder war das auch eine sehr zähe Arbeit, weil es einfach schwer gefallen ist?
Beides. Es gab 2011 ein Album dann, Der Letzte deiner Art. Das war das Album, das ich anschloss. Und das hört man auch heute noch. Das war irgendwie gut gemeint. Und der Kiko Maßbaum, der es produziert hat, wir haben uns dann doch sehr in Musikalien-Dingen verloren. Haben wahnsinnig viel nächtelang Musik aufgenommen und das Inhaltliche ein bisschen beiseite gelassen, bis auf ein paar schöne Titel, finde ich. Und das Album danach war dann schon eher wieder ein guten Morgen Richtung, schau doch mal hin, was du da tust und schau mal hin, was du bist und komm mal klar, und was du eigentlich sein möchtest. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, weil genau die Auseinandersetzung mit dem Thema, die offizielle Auseinandersetzung, die öffentliche Auseinandersetzung auch mit dem Thema über Facebook oder über Homepage, eine Therapie, Gespräch mit anderen Leuten, das ist alles auf diese Platte eingeflossen und hat mich zurückgeholt.
Also hat sich das denn für dich dann, was ich so interessant finde, wenn man so sagt, was ich immer ganz toll finde, auch wenn ich Interviews von dir gelesen oder gehört habe, wenn du über dein Burnout gesprochen hast, war, dass du immer sehr vorsichtig formuliert hast, dass du gesagt hast, es waren keine Depressionen, Depressionen sind was anderes, weil eigentlich ist das ja so im Volksmund, ist, wenn einer sehr traurig ist, das eine Depression, aber du hast immer sehr darauf geachtet, das so sehr zu differenzieren, was ich ganz toll finde, weil das sehr, sehr sorgfältig ist und sehr vorsichtig ist und sehr wichtig, glaube ich, auch ist, dass man das so macht. Hat sich für dich dann das Album nach dem letzten Deiner Art, hat sich das dann angefühlt, irgendwie auf eine Art angefühlt, obwohl du nie weg warst, wie ein Comeback, also weil du quasi diese Phase hinter dir gelassen hast? War das so Phönix und Phönix-Gefühl?
Von innen raus auf jeden Fall. Und die Außendarstellung hat das Ganze dann noch komplettiert. Die kam ja gar nicht mal von mir mit dem Comeback, sondern ich habe das dann plötzlich irgendwo gelesen und ich hörte das die ganze Zeit bei Gesprächen in der Plattenfirma und dachte die ganze Zeit, Leute, aber ich mache doch gar kein Comeback.
Naja.
Ich war jetzt irgendwie vielleicht gefühlt 5 Monate länger nicht am Start als die letzten 2 Alben. Warum muss ich das jetzt Comeback nennen? Dann hatte sich das schon verselbstständigt, stand schon in irgendeiner kurzen Pressemeldung und ging dann los. Und dann dachte ich, nur gut, jetzt ist das schon in irgendeiner Art und Weise an die Öffentlichkeit geraten. Ich habe es nicht geschafft, das aufzuhalten, dieses Wort, weil ich finde das Wort Comeback wirklich fast noch inflationärer als Burnout.
Ja, vor allem super viel am Platz.
Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, aber ich war doch nie weg. Bin wieder hier. und trotzdem, das ist mit dem Phönix, hast du schon sehr gut gesagt, weil es musste dann irgendwie dann doch erstmal ziemlich zersemmeln, um wieder mit Leidenschaft und Motivation zurückzukommen. Und das sich auffangen lassen durch Stimmen von außen, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, weil ich hatte immer das Bestreben, die Leute mit der Musik aufzufangen, die ich mache. Und es hat sich das einfach umgekehrt, ohne dass ich diesen Effekt erzeugt habe. Das war schon sehr abgefahren.
Cool. Und das ging dann so jetzt bis zum aktuellen Album, du hast jetzt auch, glaube ich, fürs aktuelle Album diese Aktion gemacht, dass die Leute dir Geschichten geschrieben haben.
Unsere Geschichte, ja.
Genau. Und du dir das, du dir die durchgelesen hast. Ich habe gehört, du hast so 200-300 Mails bekommen.
Das ist wüst.
Mit tragischen Geschichten, die du dir alle durchgelesen hast.
Das ist echt wüst. Also ich habe im Ende letzten Jahres saß ich zwei, dreimal nachts in der Hotelbar und dann kam jemand besäuselt auf mich zu und sagte, Leif! Und du denkst immer, kennen wir uns? Leif, meine Mutter!
Aber Hotelbar sind magische Orte.
Ja, das
hat die seltsamsten Treffen.
Es gibt keine Hemmungen an Hotelbars. Bei vielen Menschen. Man fragt sich immer, wieso, aber es ist irgendwie auch schön. Und ich hörte dann Geschichten von Menschen, die mich wirklich eine ganze Weile lang in irgendeiner Form oder die ich begleite. Und es ist dann immer schon komisch, wenn jemand vor dir steht und erzählt dir eine Geschichte, die ziemlich intim ist. Und dann kommt dann noch Tante Bla und Onkel Dings dazu und du sitzt so davor und denkst so, morgen wirst du dich ärgern, dass du mir das alles erzählt hast, wenn du wieder nüchtern bist und in den Spiegel schaust. Aber irgendwie ist es auch cool. Dann habe ich diese Aktion gemacht mit meiner Facebook-Gemeinschaft in Anführungsstrichen und habe die gebeten oder eingeladen, mir noch Sachen zu schicken. Und dann wurde Herz ausgeschüttet. Mir war schon klar, dass es irgendwie heftig wird. 5% von den 200-300 Mails waren Hochzeitsevents eigentlich, Geburten. Und der Rest ist wirklich Trennung, Krankheit, also im Prinzip von Verlust bis Verlassen ist so einmal die ganze Bandbreite dabei und harter Tobak, das zu lesen tatsächlich, mhm. aber auch sehr, sehr bewegend, sehr, sehr bewegend, sehr intim, sehr persönlich, mit sehr viel Vertrauen durch die Anonymität. Das war schon abgefahren. Du hast gemerkt, wenn jemand mal die Option hat, sich wirklich zu öffnen, in dem Bewusstsein nichts zu verlieren, dann öffnet er sich komplett. Das ist eine abgefahrene Erfahrung. Und bei ein paar Leuten weiß ich auch, wer es ist. Also das ist, wir machen jetzt auch keinen Hehl draus und wir sehen uns jetzt auch noch auf Konzerten, in Anführungsstrichen, ja. und schafft eine Verbindung. War aber irgendwie, also es war eine Aktion, die ich wieder tun würde, weil es hat auch meine Geschichten deutlich unterfüttert.
Das ist ja auch, also die öffnen sich ja nicht nur, weil es unbekannt ist, sondern weil du und mit den Dingen, die du machst, sie ja auch begleitet hast und denen was bedeutest. So
genau. Und ich glaube, sie waren sich auch sicher, dass ich damit in Anführungsstrichen pfleglich umgehe. Naja. Und jetzt haben wir quasi ein Album zusammengebaut. Das finde ich schon auch geil.
Cool. Was ich lustig finde, ich weiß nicht, ob es auf der Homepage von Farbe deiner Stimme war oder auf deiner Homepage, aber irgendwo gibt es den Punkt, in dem steht, dass du keine Hochzeiten machst.
Ja.
dass du nicht auf Hochzeiten, also ich finde es lustig, da anzunehmen, dass das überhaupt noch jemand fragt, weil ich meine, du bist ein sehr gestandener Star und Musiker, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, kann der nicht auf meiner Hochzeit ein Lied singen? Du hast ja dann auch sogar, habe ich irgendwo gelesen, für so eine Start Next Charity, My Superhero oder ja. so hieß die.
Wir Superhelden. Das ist genau. Eine schöne Aktion eigentlich.
Hast du sogar noch gesagt, okay, ich spiele noch einmal auf einer Hochzeit.
Ja, mit einem abstrusen Betrag, der ja. natürlich sein musste, das hat dann doch nicht funktioniert.
Ah, ja.
Und es kommen sehr viele Hochzeitsanfragen.
Das ist ja krass.
Aber ich weiß auch gar nicht, wie die Leute sich das vorstellen. Es ist dann eher immer nicht. So, dass ich vorbeikomme, ich soll dann so 3 bis 10 Songs spielen, wie das so passt und dann noch ein paar Bilder machen, ein paar Autogramme geben und dann wieder gehen.
Genau.
Und das ist immer so ja klar, natürlich. Ich hätte das mal damals so ein bisschen zu einem Geschäft wahrscheinlich mal. So wie Frank Zander mit diesen Weihnachts-CDs.
Ja, die sind cool.
Wo man seinen Namen einsetzen genau. kann, hätte ich das eigentlich auch mit Hochzeiten machen sollen. Aber nein, ich tue es ja innerhalb der Familie sozusagen auch nur selten.
Ja, so, aber dann schon Amazing Grace am Altar singen. Ich werde auch mal gefragt, ob ich bei Freunden und Familie, ob ich auf Hochzeiten auflegen kann. Und auf Hochzeiten auflegen ist auch ganz schlimm,
ja.
weil da so Generationen aufeinandertreffen, die alle was anderes hören wollen.
Vollkommen
und du
richtig.
Stehst den ganzen Abend am DJ-Pult und sagst, spiel doch mal Helene Fischer,
ja, genau.
spiel doch mal AC/DC.
Man kann es nur falsch machen. Wobei, ehrlich gesagt, ich finde ja, ab 1 kann man mit AC/DC fast nichts mehr falsch
das
machen.
Das stimmt.
1 oder 2, wenn der Alkoholpegel stimmt.
Naja, das stimmt.
Und es allen egal ist, dann ja.
Aber man musste vorher durch die Hölle.
Das ist ja eine Hochzeit, ne?
So, pass auf, jetzt habe ich was ganz Besonderes, also vielen Dank erstmal. Jetzt sind wir im Jetzt und jetzt habe ich was Besonderes und zwar die liebe Käthe, die hat sich bereit erklärt, für unseren Podcast hier Fragen zu stellen. Und
das, ach, ist jetzt ist ja
bei dir natürlich besonders schön, weil ihr habt ja auch einen Song zusammen auf deinem aktuellen Album.
Richtig.
Das sind 3 Fragen, ich mache einfach Pause zwischendurch, dann kannst du dir ja einzeln beantworten.
Okay. So, warte mal, ich muss mal hier gerade... Käthe, ich weiß, wo du wohnst.
Jetzt muss ich erstmal mein viel zu langes Passwort eingeben, so... Ja, dann lege ich mal los.
Hallo Nils, hallo Leif, hier ist Käthe. Ich habe da ein paar Fragen zum Songwriting. Ich leg da mal los, ja?
Ja, leg mal los.
Wenn du von einer Textidee überzeugt bist, wie lange dauert es, dich zu überreden, dass sie doch nichts taugt? Hast du dazu vielleicht eine Geschichte zu erzählen?
Das ist echt eine fiese Frage. Weil ja. erst denkt man so, wenn du von der Textidee überzeugst, ja, stimmt, kommt manchmal vor.
Ja, genau.
Wie
ja,
lange genau, dauert es,
die Papier auszureden? Wächst.
Nein. Ja.
Nee, das gibt's nicht. Gibt's tatsächlich nicht. Käthe sollte das wissen. Das weißt du doch genau. Miststück. Sagen wir mal so, wenn ich von was überzeugt bin, dann bleibt es auch so. Dann hört es.
Also, kann dann niemand sagen,
nein,
auch deine Frau nicht, niemand kann sagen,
nein,
hey, überleg doch mal, also musst du jetzt wirklich das Lied über eine Frikadelle singen.
Nein, 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 nein. Es gibt 2 oder 3 Songs in meiner Historie, die in einem Refrain mit sich des La-La-Las bedienen.
Ja.
Das war immer schwierig, weil jeder sagte, ja, da machst du jetzt noch einen Text drauf. Ne? Und ich, nö. Wieso, ist doch gut, ist eine geile Melodie, jetzt lass sie doch mal wirken. Es hat sich dann am Ende des Tages immer gezeigt, dass es eine scheiß Idee von mir war, was ich natürlich vorher auch wusste. Nein, wenn ich überzeugt bin, bleibt es auch so. Man kann natürlich das gerne irgendwie konstruktiv kritisieren und versuchen, mich vom Weg abzubringen.
Aber es wird nicht
Aber
gelingen.
Aber es kommt auch nicht so oft vor. Also, dass ich jetzt wirklich mit ganz klarer, voller Überzeugung rausgehen und sagt, diese 4 Zeilen sind in Stein gemeißelt.
Ja.
Sondern ich schreibe ja textmäßig auch sehr oft im Verbund. Und da musst du dich die ganze Zeit streiten über, von mir aus auch über einzelne Silben am Ende des Tages. Und dann ist es okay. Aber wenn ich überzeugt bin, bin ich überzeugt und bleib's auch.
Das finde ich ganz interessant, dass es da gar keine Instanz gibt, die dich aufhalten könnte.
Es bin ja schon, es musste ja schon durch meine Instanzen. Ja. Und das dauert ja schon eine Weile. Ich bin jemand, der tatsächlich, wenn er schreibt, ich habe auf dem Album, was denn alles gut geht, habe ich einen Song über Depression verfasst, wegen eines Freundes, ein sehr naher Freund, der da ein paar Mal mit Einweisen und alles durch die Hölle gegangen ist. Ja. Und dieser Text, der ist einfach so rausgelaufen innerhalb von 7-8 Minuten. Das passiert mir echt extrem selten. Und ich habe dann ein bisschen rumgezeigt, habe den Song auch gespielt und das polarisierte stark, weil die einen sagten, ey komm, da willst du dir einen Strick nehmen, bla, irgendwie. Und dann sagten, da kannst du noch ein bisschen deutlicher werden. Ich sagte, das ist genauso rausgekommen, das finde ich genau so gut. Ich verstehe ihn so, wer ihn nicht mag, soll mich hinten rumheben. Ja. Wenn es nicht so ist, bin ich der Erste, der bereit ist, Dinge auch auszutauschen, weil ich einsichtig bin, aber mit Überzeugung no way.
Okay, dann kommen wir zur nächsten
Kate.
Frage. Ja. Hier kommt Kates nächste Frage.
Gibt es ein Lied von dir, das deiner Meinung nach nie die Beachtung bekommen hat, die es verdient hätte? Also ein heimliches Lieblingslied von dir?
Alle außer Bilder von dir. was mich tatsächlich im Nachhinein immer wieder mal fuchst, ist, dass es durch die Auswahl der Singles zu dem, und ich glaube, das erklärt es am besten, irgendwann habe ich in einem französischen Flyer den Begriff Schmusepapst gelesen.
Ach stimmt, das habe ich mal gelesen. Ja,
da stand da, Konzert de l'Etheldine, bla, Chanteur qui s'appelle le Schmusepapst. Ich war so, what? Und wusste dann, okay, irgendwo kommt es her. Und habe ich mich dann nochmals deswegen durch die Singles gehört und dachte, ja klar, also ich meine, da geht es immer um, es geht immer um die Liebe und in bestimmten Facetten. Und auch wenn das manchmal, sagen wir mal, von der Umsetzung sehr geschickt ist, je nachdem auch mit wem ich gebastelt habe, oder von mir aus auch eine Tiefe hat, ist es doch eine sehr romantische Geschichte und deswegen verstehe ich wo das Bild der Leute von mir herkommt und fand es schade, dass Songs, die mir wesentlich mehr bedeuten, wo es die vielleicht auch mal an ein paar Stellen ein bisschen irgendwo reinstechen sollen, dass die nie Beachtung gefunden haben, zumindest öffentlich nie Beachtung gefunden haben. Das ärgert mich schon. Auch die musikalischen Ausflüge. Früher viel mehr so mal Drum and Bass gemacht, mal schräges Zeug auch auf den Platten gemacht, was weder die Fans besonders gekitzelt hat, in Anführungsstrichen, noch irgendjemand musikalisch irgendwie abgeholt hat. Das ist sozusagen auch, dass das nie Präsenz bekommen hat, hat mich natürlich geärgert als jemand, der eigentlich aus dem Rock kommt und immer was total Cooles machen wollte. Aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden damit.
Okay. Dann eine Frage hat Käthe noch. Mhm.
Kann Musik Menschen verändern? Dich so sehr beeinflussen, dass du binnen Minuten anders über dich oder jemand anderen denkst und fühlst? Ist es das, was uns Musiker treibt?
Käthe sollte ein Hörbuch lesen, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Ja. Ja, kann sie. Also Musik, ich habe das große Vergnügen, Elvira Bach zu treffen. Und mit Elvira Bach ein sagt euch was, Elvira Bach, zufällig?
Nee.
Elvira Bach, zeitgenössische Künstlerin, eigentlich so, kommt aus diesen theoretischen jungen Wilden der späten 70er Jahre, die so sehr expressionistisches Zeug, viel Farben, so ein Frauenbild eigentlich. So ein, bei ihr gibt es immer Frauen mit hohen Hacken und Früchte und so Zeug. Und mir war auch gar nicht klar bei Elvira Bach, dass sie, also keine Ahnung, ich glaube ihr teuerstes Gemälde ist gerade so bei 120.000 oder so. Ja. Also so, wir reden jetzt mal davon. Und habe mit ihr 2 Tage verbracht. Sehr seltsam, aber irgendwie sehr geil auch. Wirklich geil. Und wir hatten es über Kunst, hatten es über Musik und hatten es über Dinge, die dir überhaupt keine Möglichkeit lassen, dich ihnen zu entziehen. Wie zum Beispiel ein Geruch. Und waren uns einig, dass Musik genau in diese Kategorie fällt. Du hörst irgendwas und selbst wenn du es nicht verstehst, wenn dich der Rhythmus irgendwie abholt, dann wird er dich irgendwo hinschicken. Und wenn ich zum Beispiel So in Love von Curtis Mayfield höre, eins meiner Lieblingsliebeslieder, dann bin ich sofort in einem bestimmten Jahr, bei einer bestimmten Erinnerung, bin 10-mal besser drauf als davor, selbst wenn ich schon gut drauf war. Es ist einfach unfassbar und ich kriege das auch nie wieder weg und ich will es auch gar nicht. Und du sitzt im Kino und schaust zwei Menschen zu, die sich gerade streiten und wenn du das mit schöner Musik hinterlegst, dann wirst du es irgendwie ganz schön finden, dass sie das tun. Also von daher gibt es auf die Antwort ein klares Ja. Da gibt es schon krasse Mächte. Das kann man auch benutzen, finde ich, auf negative Art und Weise. Weise. Ich glaube, du kannst Leute auch schlecht beeinflussen durch die Musik. Ja. Satanische Verse. Oder
in Guantanamo wurde ja auch Britney Spears gespielt, um die Häftlinge zu foltern.
Ja, steht da Tropfen und ein bisschen Britney dazu. Schlimmer kann es nicht sein. Also von daher, das geht, ja.
Das ist ja auch, Bernd Begemann hat das mal ganz schön formuliert in so einer Sendung, wo der war, da hat er gesagt, dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingsbuch, das liest du 3-mal im Leben. Dein Lieblingsfilm, den guckst du 10-mal, wenn es hochkommt, 15-mal. Aber dein Lieblingslied, das hörst du 100-mal, 1000-mal. Ja. Das kannst du, davon kannst du nicht genug kriegen.
Du kannst davon nicht genug kriegen. Ich finde, selbst wenn du was so lange hörst, der Klassiker, du hörst was so lang, gerne mal in jungen Jahren, bis du es nicht mehr hören kannst und nimmst es dann wieder auf und rutschst unter Umständen in diese gleiche Phase. Also es ist immer wieder erstaunlich, dass das funktioniert.
Total. Vielen Dank, Käthe, auf jeden Fall für Ihre Fragen.
Grüße.
Jetzt gibt es eine Rubrik und zwar möchte ich jetzt, dass du ein bisschen schwärmst und erzählst, wer dein absoluter Nummer 1 over the top forever always on the oberste Regalreihe Lieblingskünstler ist.
Das kann ich dir so nicht beantworten. Das ist sehr schwierig. Ich versuche das kurz zu halten und leite das ein mit dem Buch High Fidelity. weil da geht es die ganze Zeit um musikalische Top 5, Top 3, Top 10. ich glaube, eine Top 1 schaffe ich gar nicht, weil sich da drei Leute einen Platz teilen. Weil ich, das würde anfangen mit, weil ich ihn hier gerade auch hängen sehe an der Wand, würde anfangen mit Mike Patton, dem Sänger von Faith No More, der mich auf eine unerklärliche Art und Weise abgeholt hat in jungen Jahren wie niemand sonst.
Aber du hast auch eine ähnliche Stimmfarbe wie der.
Vielleicht ist es also in Teilen. In Mike Patton wohnen ja auch 20 Sänger. Ja.
Wenn man so diese klassischen Face No More Kracher denkt, das könnte ich mir von dir auch genauso vorstellen.
Genauso habe ich auch früher versucht zu singen. Ja. Ich sah auch mal so ein bisschen so aus. Also in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Das war der Alkohol. Dann würde Aretha Franklin muss auf diesen Platz mit drauf, weil ich weiß gar nicht wieso, aber es gibt wenig Sängerinnen, vor allem auch schwarze Sängerinnen, die von jungen Jahren bis in ihr hohes Alter eigentlich mit der gleichen Range, der gleichen Finesse und der gleichen Emotion auf mich gewirkt haben. Mhm. Und ich muss an der Stelle, und das ist eigentlich eine ganz komische Wendung, ich muss Bruce Dickinson,
Iron Maiden,
Sänger von Iron Maiden, der muss da noch mit drauf. Und nachdem ich habe ihn einmal getroffen auf der Musikmesse, war da alle Kopfhörer an dem Stand zusammengesammelt. Das war unfassbar, wirklich. Hat sie alle zusammengesungen, Grund und Boden. Die Leute haben die Kopfhörer von den Ohren gerissen. Es wurden Kopfhörer getestet an dem Stand, wie man offensichtlich merkt. Und es war für mich einer der größten Flashs, ihn zu treffen, weil es war eins meiner ersten Konzerte, war Iron Maiden.
Okay.
Und viel mehr Pathos kann man in Rockgesang nicht reinlegen als Bruce Dickinson, aber viel mehr Power aus meiner Sicht auch nicht.
Hattest du auch so Eddie-Shirts oder Poster an der Wand oder so?
Ja, also Poster, ich hatte tatsächlich noch nie ein Poster und auch keinen Starschnitt. Ich hatte einen Poster von Samantha Fox.
Oh.
Ja, für alle, die es nicht mehr wissen, große Brüste.
Ja.
Meine Mutter fand's übel. So, was soll denn das? Das ist ja Frauen.
Das sind tolle Sängerinnen.
Ja, genau, die macht Musik. So schön. Und natürlich hatte ich mal einen Eddie, hatte ich auch mal an der Wand. Ja.
Sehr das gut. Muss sein. Das Maskottchen von Iron Maiden.
Dieses
Skelett immer. Dein Keyboarder Tobi hat in einem Interview mit, ich glaube, einer Keyboarder-Zeitung oder so, wo dann von seinem Klappklavier von eurer Unplugged-Tour erzählt wurde, hat da gesagt, dass ihr geheime Zeichen auf der Bühne habt, von denen alle wissen, wann du sagst, der Song ist vorbei oder wann du sagst, spielt weiter oder wann du sagst irgendwie, lass mich mal mit der Gitarre anfangen. Kannst du uns mal eines dieser geheimen Zeichen, also einfach damit wir es wissen, wenn wir das nächste Mal bei dir am Konzert sind.
Ich sehr, sehr gerne. Also wenn ich vorhab, allein mit der Gitarre anzufangen, drehe ich mich rum und brülle laut, ey, lass mich mal mit der Gitarre allein anfangen. Das ist ein sehr geheimes Zeichen. Es funktioniert auch dann schlecht, obwohl es sehr ungeheim ist. Und alle Zeichen, die wir uns irgendwann mal überlegt haben, es gibt so klassische aus der Coverband, in verschiedenen Coverbands gibt es so ganz klassische, alberne Geheimzeichen. Nicht Geheimzeichen, sondern man macht Brückenbewegungen, um in den Mittelteil des Songs zu gehen. Oder
kreisende Armbewegungen sollen dazu führen, dass der Song entweder schneller wird oder verlängert. Das ist auch immer geil, wenn der Schlagzeuger denkt, es soll schneller werden, ja, und die anderen denken, es soll länger werden. Ja. Dann wird nur einer schneller. Das ist schön. Das ist ein sehr gutes Geheimzeichen. Und also ehrlich gesagt, bei uns gibt's die eigentlich nicht. Wir spielen mit den Jungs, gerade mit Tobi. Tobi kenne ich seit 1998. Ja. Wir machen schon so lange Musik, wir müssen nicht mehr besonders viel sprechen.
Da ist man einfach eingespielt.
Eingespielt. Der Rest ist seit über 10 Jahren dabei. Und wenn die alten Männer sich irgendwie absprechen wollen, dann wird mal kurz irgendwie durch die Gegend geguckt und da passiert das meistens von selbst tatsächlich. Ansonsten ist das sehr ungeheim. Also okay. Es ist meistens mit einer sehr lauten Ansage verbunden. Und lieber Tobi, vielleicht gibt es Zeichen, von denen ich nichts weiß. Ja,
vielleicht sendest du Zeichen und merkst es
ja, gar nicht. Vielleicht ist auch das, daran liegt das vielleicht.
Und dann stehst du auf dem Bühne und denkst, wieso hört der jetzt auf zu spielen? Ne? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab mich doch nur am Arsch gekratzt.
Genau. Wo sind die alle hin?
Sehr gut. Ich muss noch was Wichtiges wissen. Ist auch eine Rubrik hier bei uns. Mhm. Und zwar, es gibt ja einen großen Hauptgrund, warum man anfängt, Musik zu machen.
Ja.
Nicht, weil man keine Lust auf Radiologie hat oder weil alles andere langweilig ist, sondern es geht natürlich auch um Mädels.
Natürlich.
Also, oder um Jungs, je nachdem, was man irgendwie gerade rumkriegen will.
Ausschließlich.
Was war, und das möchte ich an dieser Stelle wissen, ist, wahrscheinlich war es sogar vor der Musikkarriere, aber was war der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast?
Ja, weißt du.
Was soll das sein?
Es war dieses Modell aus Alabaster, ein Alabasterkorb. Ja, sehr schwer. Also ehrlich gesagt, einen richtigen Korb, weil so viel Frauen waren es dann auch nicht in meinem Leben. Nein, einen richtigen Korb, den ich bekomme, war beim Tanzkurs. Das war beim Tanzkurs. Und zwar war es so, dass bei uns in Mannheim gibt es die zwei Tanzschulen. Und es gibt die eine, wo alle sagen, und die andere ist, ey. Ja. Und natürlich bin ich dann auf ihre Wegen in die geraten. Und meine Mutter hat zu der Zeit als Trainerin in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und da gab es eine Frau und deren Tochter ging auch in die Und dann wollte man uns verkuppeln.
Ah.
Und dann ganz super original, angenehm. Gleicher Starttag, bla. Und dann wurde mir noch gesagt, sie trägt eine gelb-weiß gestreifte Bluse. okay. Besonders gut in der Organisation war dann, dass sie in dem Tanzkurs geschickt wurde, der nach mir war quasi. Das heißt, ich habe da Tanzkurs absolviert 1,5 Stunden und beim Rausgehen habe ich dann diese Bluse gesehen und guckte an ihr vorbei. Das heißt, es war klar, das ging komplett in die Hosen. Und sonntags gab es in dieser Tanzschule immer die Party der Stadt. Da gingen dann tatsächlich alle Jugendlichen zwischen 15 und 20 gingen da tatsächlich hin. Und dort habe ich sie angesprochen. Und es war sehr laut und ich habe viermal versucht, ihr einfach was zu sagen. Ja. Also ich habe zwischendurch mal was zu trinken geholt, bin hin und stand so neben mir, hat immer so und sie war mitten am Sprechen und sie hat sich einfach nie zu mir gedreht. Also ich habe viermal keinen Korb bekommen, beziehungsweise keine Aufmerksamkeit und bin dann einfach an der Stelle unverrichteter Dinge abgezogen, habe mir geschworen, nie wieder.
Nie wieder Kuppelversuche meiner Mutter.
Ja, genau.
jetzt kommen wir zur Rubrik Skipper. Das bedeutet, wir skippen durch verschiedene Songs, aber ich nenne die Titel einfach nur und du sagst einfach kurz und knapp, was dir irgendwie dazu einfällt, ob du dazu eine Emotion hast oder nicht und wenn ja, was für eine und so. Nummer 1, Highway to Hell, AC/DC.
Man möchte sich sofort auf ein Motorrad setzen und durch eine Wand fahren.
Aber durch so eine Pappmaschee-Wand.
Man möchte in der Wand mit Lemmy von Motorhead, Gott hab ihn selig, möchte man auch noch zusammenrauschen.
Super Trooper ABBA.
Super Trooper, they're gonna find you. Super Trooper, also meine allererste Maxi-Single war eine ABBA-Single. Ich weiß es immer nicht. Ich glaube, es ist Waterloo.
Ah,
ich bin deswegen so unsicher, weil ich finde das Plattencover nicht, wenn ich im Netz stöbere. Es ist ein blaues Cover, gelbes M drauf. Deswegen müsste es eigentlich Money Money gewesen sein.
Ja.
Das war die erste Platte, die ich mir gekauft habe. Und bei ABBA denke ich einfach immer an größtes Kino im Songwriting.
Total, oder?
Und ich stand auch auf die zwei Mädels. Ich fand die gut.
Aber was auch so, ich glaube, was die Leute oft verkennen an ABBA ist, dass das irrsinnig komplexe Songstrukturen sind, die großartig, so einfach klingen. Großartig. Das ist so ein Songwriting, gibt es nicht nochmal.
Das ist eigentlich so Ritterschlag das ist das fleischgewordene Easy Listening.
Na.
Tatsächlich. Besser kann man es eigentlich nicht machen.
The Message, Grandmaster Flash.
Don't push me, cause I'm close to the edge. Kam keine da kam überhaupt niemand dran vorbei. Es gibt mit Rocksteady Crew
gibt es quasi einer der ersten Hip-Hop-Songs, die es als in der Bravo als biegbare Single gab, als Beilege.
Als Flexidisc.
Flexidisc, ganz, ganz schön. Und ich Breakdance dazu gemacht habe mit weißen Handschuhen.
Ah, cool.
Gab es nichts, an was man zu der Zeit vorbeigekommen ist. Mitten in den 80ern, das ist voll in meiner Jugend.
Hast du Breakdance auch gelernt mit Icy Gulp im ZDF? Icy Gulp,
selbstverständlich.
Dann, What's Love Got to Do With It, Tina Turner. Das ist, so eine, das ist ein Titel, den muss man jemand fragen, der mal in der Coverband gespielt hat.
Der in der Coverband gespielt hat, ich meine, kaum so wenig, oder ich glaube, es gibt kaum eine Sängerin, die so oft von Coverbands umgesetzt wurde wie Tina Turner. Ja. Zu Recht auch, weil es so viele starke Songs gibt. Ich finde jetzt, das What's Love Got To Do With It ist sicherlich nicht der stärkste, ist nicht meine Lieblingsnummer, aber Tina Turner ist zeitlos und zieht sich durch unfassbar viele Geschmäcker und bleibt für mich eine der besten Sängerinnen aus der Ära, in der es mich gibt quasi tatsächlich.
Hast du mal einen Tina Turner Song gecovert?
Ich habe mal eine ganze Weile Simply the Best gecovert mit meiner Coverband, selbstverständlich, und natürlich I Can't Stand the Rain, was wirklich langweilig ist, aber immer wieder funktioniert.
Und hast du dann auch so gestarkst wie die? Die hat ja einen sehr speziellen Gang.
Ja, ich hatte ja auch die Frisur von Tina Turner ziemlich lange.
Aber ja, egal.
Der Leder-Mini-Rock war schwierig, aber ja. Die Leute haben sich dann irgendwann dran gewöhnt.
Monotonie ideal.
Ach, mitten in die neue deutsche Welle. Ideal, unfassbare Band, muss man sagen, vielleicht einmal an der Stelle. Das ist was auffällt, wenn man sich ein paar schnellere Songs von Ideal aufhört. Die neue deutsche Welle habe ich eigentlich gehasst, um ehrlich zu sein. Also es gab so ein paar Songs, an denen kam man nicht vorbei. Man kam natürlich auch an den Humpelschwestern nicht vorbei.
Ja, ist ja wohl, also Ideal ist ja
genau, auch. Und großartig verteilt, das ist schön und es bringt mich mitten in die 80er, aber es war nie ganz meins. Ich habe es quasi in einer Playlist bei mir selbst auf dem Rechner und meistens drücke ich es weiter.
Ja, verstehe.
Aber ich habe selber von Ideal Eiszeit gecovert auf meinem Coveralbum.
Ja, Eiszeit ist auch ein mega guter Song.
Ja, böser Nummer.
Na, da hatte ich damals die Single von, dann war ich ja noch ganz klein und dann auf der B-Seite war der Song Schwein. Ich habe unbändige Lust, fies und gemein zu sein, singt er da immer. Der nächste Song, The Number of the Beast, Iron Maiden.
Oh.
Hatten wir ja gerade eben schon,
Bruce Dickinson. Hatten wir gerade eben schon. Ist,
Sex!
Mit Two Minutes to Midnight zusammen sind es wahrscheinlich mit und Run to the Hills die größte Hymnen von Iron Maiden. Run to the Hills, und da kriege ich sofort, ich will sofort mit meinem besten Freund Dietrich Musik machen gehen. Und der konnte alle Iron Maiden Songs auf dem Bass spielen. Alle, er kann es immer noch.
Bring Your Daughter to the Slaughter. Super Songtitel nach wie vor. was soll das? Herbert Grönemeyer.
Wow.
ja, es ist ein wilder Ritt.
Genau. Schuhe stehen noch an und Glied. Die Platte hat meine, also zu der Zeit, ich so also kurz vor Schulende, hat die Platte nicht gehabt. Also jeder um mich rum hatte diese Platte. Und es war so selbstverständlich, eine deutschsprachige Platte im Schrank zu haben, ohne andere deutschsprachige Platten unter Umständen im Schrank zu haben. Vollkommen selbstverständlich, ohne es zu hinterfragen. Großes Kino. Also ich kann es mir gar nicht, das ist für mich so natürlich, dass ich kann dazu gar nichts Besonderes sagen, weil es war einfach ein Selbstverständnis, das zu haben.
Das ist aber, glaube ich, das Besondere, gerade an der Nummer, dass die so eine, die hat plötzlich anders geklungen als andere deutsche Nummern. Das war irgendwie ein anderer deutscher Pop, den der mit Was soll das so aufgemacht
voll
hat.
Voll, und letzten Endes, so viele Songs gab es dann doch auch nicht, die so ein Fremdgeh-Thema zum Beispiel, aber auch so ein Verlassthema überhaupt auf die Art und Weise dann auch noch mit Ironie thematisiert haben. Und Leute haben das dann so auch mitgesungen und dachte so, okay, irgendwie komisch. Ne?
Wobei ich immer noch finde, dass angrient ein komisches Wort ist. Also echt ein Reim. Da war der Reim der Zwang. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.
Ich kenne keine Coverband, die nicht schlecht umgesetzt hat. Tatsächlich, ich kenne auch Coverbands, die sie gut umgesetzt haben und bin natürlich bei der Platte Blood Sugar Sex Magik, die für mich persönlich 91, 1 oder 92 eine ganze Ära von Musikern umgepolt hat auf andere Musik.
Total.
Das ist wirklich eine musikalische Wende und ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht klar gewesen, auch beim Musikmachen, dass sie jetzt plötzlich doch Funkrock machen und so ein bisschen klingen wie die Chili Peppers und erst nach einer Weile dann aufgefallen, als wirklich ganz, ganz viele das gemacht haben und man vergisst es auch gerne, weil es war jetzt nicht so was wahnsinnig Großes, sondern es hat sich so reingeschlichen, ist echt ein Stück Musikgeschichte.
Das war sowieso die Zeit großer Rockplatten, die so, also wo man so heute denkt, ich versuche mal zu überlegen, ist das, weil ich nostalgisch bin, weil das halt Platten aus meiner Jugend sind, also Blood Sugar Sex Magik, dann das erste Rage Rage Against the Machine Album, Nirvana, Smashing Pumpkins und so.
Ja.
Da fragt man sich immer, ist das jetzt nur bei mir im Rückblick so, ne? Also weil das halt, weil die mich halt so geprägt haben, diese Platten, oder ist es wirklich so, dass das eine einmalige Phase von Rockmusik war, wo plötzlich so viele unfassbar tolle Platten und
no, nee, it's face the truth, they're getting old.
Ja, right.
Nein, es ist ja, ich glaube, es ist tatsächlich gerade, wenn man die ganze Grunge-Bewegung irgendwie noch nimmt und sieht, und sagen wir mal, die Chili Peppers und Nirvana einfach mal als zwei große Zeitzeichen nimmt, dann ist wirklich viel passiert, viel Nachahmung stattgefunden, und das ist einfach so. Und da müssen, ich glaube, da haben Leute wie du und ich, sage ich jetzt einfach mal, das große Glück, in dieser Zeit mit dabei gewesen zu sein, ja, und einfach ziemlich selbstverständlich mitgefahren zu haben. Jetzt habe ich mich schön deutsch. Das ist kein richtiger Deutsch, Alter. Geht denn? Ich finde nicht, dass das Nostalgie ist, aber ich finde es einen schönen nostalgischen Gedanken auf jeden Fall.
Ich habe noch einen Song, den habe ich reingenommen, weil ich da finde, dass das auch deine Stimmfarbe trifft.
Okay.
Outshined von Soundgarden.
Oh, das ist eine große Ehrung. Also Chris Cornell hier auf dem Schirm, Monstersänger. Monster. Auch einer, also großer Rocksänger. Ich bin quasi, wurde dann auch großer Audioslave-Fan, dann danach noch nach Soundgarden. Und das ist einfach als Fan von Rocksänger, wenn man zum Beispiel Ronnie James Dio mochte, dann muss man Stellen an Chris Cornell auch mögen, weil da gibt es Ähnlichkeiten in der Auffassung, wie viel Pathos man in einen Gesang legen kann, und es ist trotzdem irgendwie cool. Also großartige Band, steht für mich für diese Zeit.
Bist du nach wie vor noch so ein Metalhead? Hörst du noch zu Hause irgendwie Metal und so?
Ich habe mir gerade das neue Iron Maiden Konzeptalbum gekauft und muss sagen, ich musste mich schwer reinhören.
Immer aber noch. Ist wieder mit Bruce Dickinson, ist Bruce wieder Dickinson, dabei, ne?
Genau, es gab ja mal diesen Sängerwechsel, ich habe nicht mal seinen Namen angesehen. Ich so, who the fuck are you? Und es ist schon eine andere Sache. Es ist tatsächlich eine andere Sache, aber wenn ich mir überlege, dass es zwei Platten gibt oder drei von Iron Maiden, von denen ich eine Zeit lang jedes Gitarrensolo singen konnte.
Ja.
Einfach weil ich es so oft gehört habe und weil ich Fan davon war, dann bringt mich es immer wieder in eine Zeit. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ob es jetzt Rain in Blood von Slayer mal auflege und mir dann wirklich der Kopf wehtut, eine so schöne Ballade. es schockt mich jedes Mal wieder. Meine Halbwertszeit beim Hören ist natürlich einfach ein bisschen geringer als früher, aber ich finde es immer noch geil.
Also mein allerliebstes Metal-Album nach wie vor ist immer noch Vulgar Display of Power von Pantera. Das ist eine unglaubliche Platte.
Wobei ich in Pantera nie so richtig reingehört. Ich habe mit Celtic Frost irgendwann aufgehört und Celtic Frost hat komische Musik gemacht. Ja. Also tolle Plattencover von HR Giger zu größten Teilen, aber musikalisch war es eigentlich komisches Zeug.
Ja.
Und ab da driftete es bei mir auch so ein bisschen ab. Und dann ging es nämlich schon, weil wir es gerade von Chili Peppers hatten, dann ging es schon in die End-80er, Früh-90er rein, und das wurde alles ein bisschen funkiger, und ich hatte Metal so ein Stück weit abgelegt.
Verstehe. Mhm. Neues Metallica-Album, hast du gehört? Ganz gut.
Habe ich gehört. Die ersten Rezensionen, die ich las zum Spaß auf iTunes von irgendwelchen Schmocks, war, wie blechern klingt denn die Platte? Wo ich auch so dachte, das hat euch irgendwie jetzt jahrelang nicht interessiert, wie Metal-Platten klingen. Jetzt plötzlich geht's eigentlich noch, wenn ihr euch davon MP3s anhört. Sag mal.
Atemlos, Helene Fischer.
Ja, ist halt einfach ein Hit, ne?
Was willst du machen? Aber was heißt das, ne?
Also ich kenne, dadurch, dass ich relativ viele Leute kenne, die mit Helene spielen.
Ja.
Und weiß, wie viel Arbeit ist da hinzukommen. Ja, also ist ja nicht meins, ne? Muss es ja auch nicht.
Aber ist das, ich habe das eigentlich mit reingenommen, weil ich mir gedacht habe, dass du sicherlich manchmal bei Interviews oder auch mit Fans oder mit anderen Leuten damit kritisiert oder konfrontiert wirst, dass die behaupten, dass du Schlager machen würdest.
Ja, natürlich, definitiv. Und diese Grenze ist ja, die ist ja fließend. Mhm. Und ich glaube, das Einzige, was das abfedert, ist dann letzten Endes ein Stück weit die Band, der Sänger, was auch immer, selbst, der irgendwie dargestellt wird, weil da sind genug Songs dabei heutzutage, keine Ahnung, wird schon doch ein geiles Leben. Ich meine, Glasperlen spielen an der Stelle, und die zwei sind echt süß und nett, aber an der Stelle sind zwei, drei Schlager dabei, aus meiner Sicht. Glasklare, die werden quasi durch die Altersstruktur und das, wie sie so sind, wird es ein bisschen abgefangen, aber ich finde, man muss es gar nicht unterscheiden. Also ich meine, natürlich sind es Radiosender hauptsächlich, die schlagerlastig sind, die das spielen. Helene Fischer hat es geschafft, das irgendwie krass aufzubrechen und dann doch einfach mal klar zu machen, wie viele Leute sowas gerne hören. Darüber kann man sich auch streiten, das wäre das nächste Thema. Podiumsdiskussion!
Sehr gut. Achso, einen Song habe ich noch, A Day in the Life, Beatles.
Also das Schöne ist ja, dass du wahrscheinlich jeden Beatles-Song... Gibt es denn Songs von den Beatles, die du nicht magst?
Ja, Obladi Oblada hasse ich leidenschaftlich.
Hast du Leidenschaft? Das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde selbst, also selbst das hat diese... selbst Obladi Oblada kann man die Beatles-Finesse andichten. Ich mag Obladi Oblada nur deswegen nicht, weil es in jedem Gitarren-Songbook drin ist. Ja. Und da ich mal Ferienlagerleiter war und davor auch Ferienlagerkind, musste ich... Natürlich, Eva Herderhammer ist ja dann auch so... Ist ja. Und ansonsten, ich war lang kein Beatles-Fan, lang nicht, bis mich mein inzwischen bester Freund mit unter Zwang dorthin führte und mir dann auch ein Teil der Genialität bewusst geworden ist und welches musikalische Schaffen mit ihnen einhergegangen ist. Und davor kann man einfach nur Hüte ziehen und sich immer wieder drüber freuen. Es macht einfach Spaß, Beatles zu hören, finde ich.
Ich war auch früher, als ich jung war, waren Beatles natürlich super uncool und so. Dann habe ich mich da gar nicht mehr beschäftigt. Und dann lag ich im Krankenhaus mit Mandeln, hab Mandeln rausgenommen bekommen. Und dann hat mein Bruder mir die Abbey Road auf Kassette aufgenommen. Und gesagt, hier, hör die mal an. Und dann war mir langweilig mit Walkman und dann habe ich die gehört. Und da ist ja She's So Heavy drauf. Und das Lied hat mich so umgeblasen. Seitdem bin ich absolut super überzeugter Beatles-Fan, weil das so anders war als alles andere. Das war auch gar nicht so Oldie-Mace, sondern es war eigentlich Metal. Im Grunde genommen, also eigentlich so ein Doom-Metal-Song, so ein Stoner-Metal-Song. Und da habe ich gedacht, boah, sogar die Beatles können das. Und da war ich so baff, dass ich dann da gesagt habe, okay,
geil,
ich verneige mich.
Ja, also ich meine, echten Rock'n'Roll zu leben und tatsächlich ein Stück weit das durchzusetzen, was man machen möchte, wenn ich jetzt an diese sehr experimentellen Sachen auch denke, fängt auf mindestens, also spätestens mal da an, fängt natürlich schon früher eigentlich an, noch früher 60er, aber sie haben es mal schwer auf die Spitze getrieben und das finde ich schon einfach von der Attitüde her großes Kino.
Ja. Leith, was, Horst. Also, nee, Horst. bevor ich dich jetzt danach frage, was in Zukunft noch alles kommt, habe ich noch eine konkrete Zukunftsfrage, weil auch in Vorbereitung auf heute habe ich, wie gesagt, sehr viele Interviews mit dir gelesen und gehört und in fast jedem habe ich von dem fast fertigen Metal-Album gehört.
Ja!
Was ist mit dem Metal-Album? Ist das fertig? Liegt das in der Schublade? Wird das bald rauskommen? Wird dafür noch aufgenommen? Und wenn ja, brauchst du irgendwo so einen Gastschauter?
Okay. Nein. Ja, bitte. Okay, es ist tatsächlich so, dass ich habe mich so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Was
das ist immer doof, wenn man sowas erzählt.
Ja, natürlich, aber ich habe das tatsächlich deswegen getan,
um mich
voll unter Druck zu setzen und mir so dermaßen in den Arsch zu treten, weil es gibt, ich würde mal sagen, es gibt 5 oder 6 fertige Titel, dann gibt es ungefähr 10 fast fertige Geschichten, das reicht mir auch. Mhm. Ich habe auch gar nicht vor, zu weit nach rechts und links zu schauen und nochmal eine große Ich-such-Songs-Ding aufzumachen. Es haben sich diverse Leute inzwischen als Drummer angeboten, was ich ganz geil finde, unter anderem der Schweizer Sänger Seven, der mal Metal-Drummer war, das wusste ich nicht, den habe ich jetzt kennengelernt irgendwie und finde es ganz lustig, wobei ich noch einen Metal-Drummer kennengelernt habe, irgendwie zwischendurch im Maffei-Umfeld, der auch sagte, hey, hier, wenn du mal eine Metal-Platte machst, ruf mich an. Also
ich und meine Double Bass stehen vor der Tür.
Und meine 4 Bass Drums. und genau so wird das eigentlich auch laufen. Ich habe mit Udo Rinklin, dem Typ, der mein jetziges Album produziert hat, jemanden gefunden, der gerne Rock macht, der selber auch schon gesagt hat, ey, sag mal, du wolltest doch da so ein Rockding machen, irgendwie, zeig doch mal, wie sieht denn das aus. Der hätte auch Bock, das zu machen. Ja. Und das soll er alles so low budget, schnell, kurz. So, das ist der Stand. Ja. Und ich habe irgendwann behauptet, 2017 wäre ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Jetzt zwischendurch, nachdem ich öfters davon sprach, kamen Leute auf mich zu aus dem Business und sagten, pass auf, denk an den Zauberlehrling. lass es nicht zu, dass es ein Selbstläufer wird. Ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie ich das genau mache, weil es steht nicht in den Startlöchern. Es muss noch beendet werden, wobei das eine Phase ist aus meiner Sicht von einem guten Monat, dann ist das Ding durch. Ja. Viel mehr wird es nicht sein. Soll es nicht sein. Und ich will damit unbedingt was machen. Ich möchte das auch mal spielen, tatsächlich. Und ich hätte gerne einen Gastschauter, ja.
Und es heißt aber bitte unbedingt Eldin Maiden.
Ich muss es sofort aufschreiben.
Es gab ja auch mal von Dave Grohl, der hat ja mal so ein geiles Metal-Album gemacht, Probot, kennst du das?
Nee,
das kenn ich nicht. Der hat mal so zwischen zwei Foo Fighters-Album, hat er ein Album gemacht, das heißt Probot, da hat er sich nur bekannte Metal-Sänger geholt, da ist Dio dabei, da ist aber auch der Sänger, das Max Cavalera dabei, von Sepultura, da ist auch der Sänger von Napalm Death dabei und so und mit jedem hat er einen Song gemacht. Das sind alles so ganz unterschiedliche, total geile Metal-Songs,
geil.
die Dave Grohl denen geschrieben hat.
Weiß ich, was ich noch besorgen muss.
Ja. So, jetzt aber von der Metal-Scheibe abgesehen.
Hast du dich jetzt, ganz kurz, hast du dich jetzt gerade als Gastschauter?
Ja, ich habe mich angeboten als Gast. Na klar, komme ja, ich gut, sofort vorbei.
Ist, um ist gekauft.
Um irgendeine Hook reinzuschauten, bin ich sofort am Start.
Genau. Ja, gut. Hass. Genau.
Okay. Nur vielleicht so ein Metal Clowns und Helden Cover.
Hey, schön. Ich liebe dich. Ich liebe dich.
abgesehen vom Metal-Album, was kommt in Zukunft? Was hast du vor? Was machst du? Was sind deine Pläne?
Ehrlich gesagt habe ich nicht, abgesehen von dem Metal-Album und einem weiteren klassischen Lethal Dean Pop-Album, habe ich überhaupt keine. Ich habe mir seit der Was, wenn alles gut geht, habe ich mir geschworen, ich mache nie wieder Prognosen über 10 Jahre hinweg, ja, weil es immer anders kam. Und ich versuche gerade mit, weil du das am Anfang sagtest du, dass ich quasi mit Facebook ganz ordentlich Zeug mache. Das ist was ich unter Umständen, mit dem ich setze mich mit der Frage auseinander, wie sozial medial muss man sein.
Ja.
Versuche immer wieder ein bisschen hinterherzulaufen oder es komplett abzuschaffen. In der Frage bin ich noch bis jetzt gescheitert. Ich möchte mich lieber damit auseinandersetzen, um ganz ehrlich zu sein.
Ja.
Das heißt, das ist was ansteht, weil ich nicht weiß, was das Musikbusiness gerade macht und ich auch nicht versuche, darauf zu warten, bis mir das Musikbusiness sagt, was es tut, damit ich darauf reagieren kann, sondern irgendwo mal so meinen Platz zu finden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also es gibt so viele Optionen, irgendwas zu machen, was Spaß macht, sei es jetzt wie zum Beispiel das Metal-Album, ist eine reine Spaßgeschichte.
Ja.
Mein eigenes Album auch. Da geht es um gutes Zeug. Ich wollte seit Jahren Features machen mit anderen Leuten und finde es immer so schade, wenn du ein Feature-Album veröffentlicht, wenn gerade alle featuren. Also naja, quasi jeder macht es mit Sido macht, ja, und alle anderen auch. dann ist das immer ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt auch die letzten Monate wieder ein paar Leute kennengelernt, die mir sehr, sehr sympathisch sind, wirklich gesagt habe, weißt du was, nächstes Frühjahr setzen wir uns mal zusammen und gucken, ob was bei rauskommt.
Mhm.
Und wenn nicht, dann lassen wir es halt, ja, weil keiner Bock hat auf so blödes, ich habe jetzt einen Song mit Bla gemacht.
Naja.
Das ist das, was ansteht eigentlich für dieses Jahr. Ein bisschen schöne Musik machen, vielleicht auch ein paar Projekte machen, die draußen mal irgendwie für ein schönes Fragezeichen sorgen, wie das Metal-Album, weil ich glaube, das werden einige Leute auch sagen, muss das denn jetzt sein? aber das war's auch schon. Ich werde 45 dieses Jahr und ja, ich finde, wenn man 45 ist, dann muss man, also wenn man dann nicht in der Midlife-Crisis ist, muss man so tun, als ob.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns irgendwas schicken wollt, wenn ihr Lob schicken wollt, Kritik, was auch immer, songpoeten@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr unseren Twitter-Feed lesen wollt, der ist auch unter @songpoeten erreichbar. Und Leith, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein super schönes Gespräch. Das hat extrem viel Spaß gemacht.
Hau dir das so zurück. Fand es ganz, ganz, ganz großartig, hier zu sein. Und wenn wir das nochmal machen können, würde ich das sehr, sehr gerne machen. Und hier, Metal Shouter kommt auf dich zu.
Wir sehen uns in der Booth.
Verlass dich drauf.
In der Booth, man. Ja, man. Yeah. Ja, okay, alles klar. Dankeschön.
Ach, so schön. Das ist so geil.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.